Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters, Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Sonntag Kantate. Und das Evangelium haben wir gerade gehört. Es ist ein ganz bekanntes Evangelium. Es kommt im Kirchenjahr sogar mehrmals als Sonntagsevangelium vor. Jesus zieht in Jerusalem ein. Die Fassung, die wir so kennen, haben Sie im Ohr. Jetzt wollte ich Ihnen eine Frage stellen, eigentlich, so steht es hier im Konzept, nein, nicht zu prüfen, ob Sie aufgepasst haben, das wäre ferne, das würde ich nie tun, aber es gibt in der Fassung, die Cornelia Roda gerade gelesen hat, aus dem Lukas-Evangelium vom Einzug Jesu in Jerusalem, eine ganz kleine, eine kleine Besonderheit, einen kleinen Unterschied zu der Fassung zum Beispiel von Matthäus oder von Markus, so wie wir sie kennen. Aber ich gebe zu, das war gerade wirklich nur sehr, sehr schwer zu entdecken. Hat es jemand zufällig gehört? Ich nehme alles zurück, es ist wirklich ganz schwer gewesen. Esel und Füllen, nee, das haben wir woanders auch, das haben wir auch. Es ist auch egal. Also Jesus zieht bei Matthäus und bei Markus zieht Jesus in Jerusalem ein und dann kommt diese berühmte Szene, dass sie alle die Palmzweige von den Bäumen brechen und ihre Kleider ausbreiten und dann reitet er auf diesem Esel in die Stadt ein und die ganze Menge, so schreiben Markus und Matthäus, die ganze Menge, die Jesus voranging und nachfolgte, schrie laut und rief, Hosianna, gelobt sei, da kommt im Namen des Herrn Hosianna in der Höhe. Das ist Matthäus und Markus. Und Lukas, Liebka, du hast es wahrscheinlich gehört, du kennst es, macht einen winzig kleinen Unterschied. Und Lukas schreibt, ich lese nochmal den einen Satz daraus vor, als sie schon nah am Abhang des Ölbergs waren, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben und brechen dann in diesen gleichen Jubelruf aus. Ehrlich gesagt, ich habe es erst entdeckt, als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe. Ich wusste es nicht. Vermutlich ist das, ihr Lieben, vermutlich ist das der Grund, warum dieses Evangelium am Sonntag Kantate Sonntagsevangelium geworden ist. Die Jünger, speziell die Jünger, sagt Lukas, fangen an, nachdem sie Jesus als den Christus, den Messias entdeckt und erkannt haben, ihn zu loben. Und die Jünger, so sagt es Lukas, stimmen ein, mit Freuden Gott zu loben und mit lauter Stimme alle Taten zu preisen, die sie gesehen haben. Die Jünger singen sozusagen ein neues Lied. Sie haben entdeckt, auf wen sie gewartet haben. Sie haben gemerkt, dieser Jesus von Nazareth, das ist der Verheißene. In ihm geht Gottes Versprechen auf. In ihm bricht das Reich Gottes an. Und es strömt sozusagen aus ihnen hinaus, es bordet über und sie singen das Lied ihres Lebens oder vielleicht sollte ich sagen, sie singen zumindest in diesem Moment das Lied ihrer Lebensphase. Möglicherweise singt der Petrus zum Beispiel oder die Emma aus Jünger ja dann ein bisschen später ein anderes Lied. Aber in diesem Moment singen sie und jubeln sie das Lob Gottes, seine Taten hinaus in diese Welt. Und damit sind wir beim Thema dieses Sonntages, dieses Sonntagskantate heute hier in der Versöhnungsgemeinde. Heute startet noch ein anderes Projekt, ein neues Projekt. Das Lied deines Lebens, das Lied meines Lebens. Wir werden da gleich noch ein paar Informationen zu bekommen. Hans-Peter Springer wird uns ein bisschen erzählen, wie das gemeint ist und gedacht ist. Und Sie sind alle eingeladen, an diesem Projekt mitzumachen, für einen bestimmten Zeitraum, ein paar Wochen, mal zu überlegen, was ist das Lied deines Lebens? Wir haben schon einige Antworten bekommen. Ich werde die jetzt hier nicht vorlesen. Ich kann Ihnen sagen, es waren nicht alles nur Kirchenlieder. Irgendjemand hat, glaube ich, auch gesagt, die 99 Luftballons von Nena sind das Lied meines Lebens. Oder Keine Ahnung, ich weiß es nicht, ist auch völlig egal. Viel mehr Beispiele kann ich Ihnen nicht nennen, weil ich mich da nicht auskenne. Aber es geht darum, was ist das Lied deines Lebens? Dann sagte jemand zu mir, finde ich keine Antwort drauf, weil das ist heute so und morgen ein anderes. Na gut, dann such das Lied deiner Lebensphase, dein Lied des Lebens jetzt, heute, hier in der obersten Stadtkirche oder an diesem Sonntag oder in dieser Woche, in diesem Frühjahr, in diesem Jahr, keine Ahnung. Das ist das Lied deines Lebens. So wie die Jünger damals. Es bordet aus ihnen hinaus. Und ich werde Ihnen jetzt einfach erzählen. Ich werde Ihnen von drei Menschen erzählen, die ich erlebt habe, sehr unterschiedlich, bei denen ich teilhaben durfte, bewusst, unbewusst, am Lied ihres Lebens. Drei Menschen. Die erste Person ist meine Mutter. Meine Mutter ist schon lange tot, das Grab wird schon bald eingeebnet, starb mit 70 Jahren. Sie wurde 1923 geboren, jetzt mal ganz schnell rechnen, 1923 geboren, das heißt, sie war 16 bis 22 Jahre alt während des Zweiten Weltkriegs. Die Älteren, die wirklich Älteren unter uns, können sich vielleicht noch vorstellen, was das heißt. Sie hat in Bochum im Ruhrgebiet gelebt, mit allem, was dazugehört, als Mädchen, als heranwachsende junge Frau, die Bombennächte im Bunker, die Traumatisierung, die Angst um ihr Leben. Sie hat immer wieder davon erzählt, dass längst nicht alle, die mit ihr in den Bunker hineingeflüchtet sind in den Nächten, auch so wieder aus dem Bunker herausgekommen sind. Manche überhaupt nicht mehr. Und sie hat auch erzählt von Menschen, die es satt waren, die einfach keine Lust mehr hatten, die nicht mehr in den Bunker wollten und die lieber den Tod auf sich genommen haben. In den letzten Kriegstagen hat sie oft davon erzählt, dass in den letzten Kriegstagen ihr jüngerer Bruder als Soldat irgendwo im Osten gefallen ist, im Flugzeug abgeschossen. Sie haben den Ort seines Todes nie erfahren, sie wissen nicht, wo er liegt. Nach ihrer Heirat mit meinem Vater hat sie die eigene Mutter mit in die kleine Dreizimmerwohnung in Wattenscheid genommen, aus dem Schlafzimmer freier Blick auf die jetzige A40. Sie ist da, wo immer Stau ist. Aber da waren noch keine Schallschutzwände. Und mit dem Geruch von verbrannten Benzin, ja, so bin ich eigentlich aufgewachsen. Sie hat ihre eigene Familie umsorgt. Die Angst um das Leben, die Angst um ihr Leben, die Angst vor dem Leben, vor neuen Abschnitten im Leben, hat sie nie wieder verloren. Die Geburt ihrer eigenen Kinder, so hat sie es später oft erzählt, waren für sie ganz schlimme Ereignisse. Nicht medizinisch, sondern psychisch. Weil sie immer von der Frage gequält war, was kommt auf dieses kleine Menschenkind, das ich jetzt zur Welt bringe, was kommt auf diesen Menschen zu? Die berufliche Entwicklung ihrer Kinder, der spätere Werdegang, die Geburt ihrer Enkelkinder, alles war für meine Mutter von Sorge, von Angst erfüllt. Sie litt unter schweren Depressionen. Sie versuchte damit irgendwie umzugehen. Und dann, ich weiß nicht wann und wo und wie, dann hat sie Halt gefunden im Glauben, im Vertrauen auf die Liebe Gottes. Ja, und dann habe ich ein bisschen manchmal in ganz besonderen Momenten an dem Lied ihres Lebens teilgenommen. Dann saß sie manchmal im Wohnzimmer oder stand in der Küche beim Spülen oder machte den Ofen an. Und sie summte oder sang ganz leise: Es kennt der Herr die Seinen und hat sie stets gekannt. Die Großen und die Kleinen in jedem Volk und Land. Er lässt sie nicht verderben, er führt sie aus und ein. Im Leben und im Sterben sind sie und bleiben sein. Er kennet seine Scharen am Glauben, der nicht schaut, und doch dem Unsichtbaren, als sähe er ihn, vertraut. Er kennt sie als die Seinen, ihrer Hoffnung Mut, die fröhlich auf dem einen, dass er der Herr ist, ruht. Das Lied deines Lebens. Ich denke an einen meiner besten Freunde, ein kluger Mediziner, ein begnadeter Zahnarzt, der mir die Angst genommen hat, dahin zu gehen. Das hieß eine ganze Menge, kann ich Ihnen sagen. Ich glaube, ich habe schon mal von ihm erzählt. Vielleicht hören manche von Ihnen die Geschichte zum zweiten Mal. Er verstarb mit 57 Jahren an einem inoperablen Hirntumor. Wir sind uns erst ziemlich spät begegnet. Als ich als Pastor nach Lennestadt kam und irgendwann zum Zahnarzt musste. Und dann zufällig, so würde man sagen, bei ihm im Stuhl gelandet bin. Einmal im Jahr gingen wir gemeinsam mit einem dritten Freund auf Segeltour. Drei Männer, ohne Frauen, in der Spätpubertät ihres Lebens, in der ganz späten Pubertät, so um die 40 herum, 4 Tage unterwegs auf einer Segeljacht. Wichtig war, dass wir immer rechtzeitig einen Hafen fanden, wo wir den Biervorrat wieder auffüllen konnten. Sonst wird man ja seekrank, Sie kennen das, ne? Muss man sich ja entsprechend ausgleichen, damit das also geht. Ja, wir haben viel Blödsinn gemacht. Wir haben ein Stück Jugend nachgeholt. Es blieb alles mehr oder weniger im Rahmen der Legalität. Und wir haben diskutiert. Sie glauben gar nicht, wie viel Männer, wenn keine Frauen dabei sind, reden können. Bitte? Nein, das ist so. Und wir haben über Gott und die Welt diskutiert. Die Sache mit Gott, die hatte mein Freund für sich abgehakt. Er war erzogen worden in einem streng katholischen Elternhaus, tiefstes Sauerland. Aber diese strenge Erziehung hatte so ziemlich das Gegenteil erreicht von dem, was sie erreichen wollten. Er kannte all die Bußgebete und das Ave Maria vorwärts, rückwärts, auswendig, aber es waren für ihn erschreckende Texte geworden. Und er hatte eine Menge von Argumenten in seinem scharfen Verstand, die gegen den Glauben an Jesus Christus sprachen. Und oft saß ich in der Segeljacht im wahrsten Sinne des Wortes in der Ecke und fand eigentlich keine Argumente mehr dagegen. Wie bitte wollen Sie auch die Institution Kirche verteidigen, wenn jemand darüber so sehr enttäuscht ist. Und ehrlich gesagt ja auch eigene Zweifel an dieser Institution immer wieder mal hochkommen. Aber immerhin, es gab sehr ökumenische Tendenzen. Die beiden waren beide katholisch und ich als evangelischer Pastor dabei. Sie entschieden dann relativ schnell, dass ich doch gemeinsam mit ihnen zum Abendmahl gehen dürfte. Das heißt, ich durfte auch unten im Schiff sitzen und mit ihnen zusammen zu Abend essen und musste nicht draußen im Freien bleiben. Ja, Sie merken, das war eine ganz besondere Zeit. Wenige Tage vor seinem Tod saß ich an seinem Krankenbett. Der Palliativdienst hatte sich darauf eingestellt, nur noch die Schmerzen so in Grenzen zu halten, dass es ging. Wir sprachen nicht mehr viel, es ging auch nicht mehr viel zu sprechen. Letzte Worte sozusagen. Ich musste ihm versprechen, dass ich die Predigt bei seiner Beerdigung halte. Ich musste ihm versprechen, dass ich in dieser Predigt nicht nur Trauriges erzähle, sondern vor allen Dingen von den fröhlichen Stunden erzähle, die wir zusammen erlebt haben, von den Späßen und den Diskussionen. Und dann gab er mir eine CD. Da war die Musik drauf gespeichert, die bei seiner Beerdigung gespielt werden sollte. Und ganz zum Schluss schob er mir ein zusammengefaltetes Blatt ganz langsam über die Bettdecke. Das sei nicht für seine Beerdigung, das sei für mich. Und ich möge es bitte erst hinterher lesen. Als ich das Blatt nach der Beisetzung auffaltete, las ich das Lied seiner Lebensphase. Weißt du, wie viele Sternlein stehen an dem blauen Himmelszelt? Weißt du, wie viele Wolken gehen weithin über alle Welt? Gott, der Herr, hat sie gezählt, dass ihm auch nicht eines fehlt an der ganzen großen Zahl. Weißt du, wie viele Kinder frühe stehen aus ihrem Bettlein auf, dass sie ohne Sorg und Mühe fröhlich sind im Tageslauf? Gott im Himmel hat an allen seine Lust, sein Wohlgefallen, kennt auch dich und hat dich lieb. Das Lied deines Lebens. Ich denke an einen ehemals mal jungen Mann. Als Sandwichkind ist er aufgewachsen. Der ältere Bruder wurde Schulleiter an einem großen Gymnasium. Die jüngere Schwester wurde Ärztin. Und er dazwischen. Was hatte er alles für Träume von seinem Leben? Als Sportler wollte er Karriere machen. Viel Geld wollte er verdienen. Eine schöne Frau heiraten, mindestens 7 Kinder haben und ein Haus am See. Dann traf er eine Entscheidung für den bewussten Glauben an Christus. Und jetzt wollte er Menschen begeistern. Jetzt wollte er viele zum Glauben bringen, viele retten, Säle füllen. Dann wurde er Pastor. Aber spätestens jetzt musste es doch gelingen, oder die Gemeinde, seine Gemeinde zu begeistern. Die Kirche wollte er mit neuer Begeisterung und neuem Leben füllen, eine neue Erweckung lostreten, die Voraussetzung dafür zumindest strukturieren. Lebendige Gottesdienste wollte er gestalten, zu denen neue, andere Menschen aufbrechen und hinzuströmten. Eine wachsende, aufbrechende Gemeinde wollte er entwickeln. Und stattdessen brannte er aus. Begann mit Depressionen zu kämpfen. Eines Tages stellte ihm ein Therapeut die entscheidende Frage. Für ihn die entscheidende Frage. Sagen Sie mal, ist Gott auf Ihre Arbeit angewiesen? Im Nachdenken über diese Frage und im Lauf der Jahre, ihr Lieben, lerne ich von Tag zu Tag loszulassen. So wie es Jesus seinen Jüngern damals gesagt hat, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und so habe ich dann das Lied meines Lebens, zumindest der augenblicklichen Phase, nochmal neu gefunden. Herr, gib mir Mut zum Brückenbauen. Gib mir den Mut zum ersten Schritt. Lass mich auf deine Brücken trauen und wenn ich gehe, geh du mit. Ich möchte nicht zum Mond gelangen, jedoch zu meines Feindes Tür. Ich möchte keinen Streit anfangen, ob Friede wird, liegt auch an mir. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.